Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen auch von mir hier in der Ekklesiagemeinde Göttingen. Ich freue mich, dass du dich entschieden hast zu kommen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen. Und das ist ja nicht der einzige, sondern wir werden hiernach noch einen zweiten Gottesdienst haben. Das freut mich riesig. Herzlich willkommen an alle im Livestream. Toll, dass auch ihr dabei seid. Ich heiße Marc, wenn du mich nicht kennst. Ich bin Pastor in Ausbildung hier in dieser Gemeinde. Und ich freue mich, dass ich heute ja zu euch sprechen darf, ein paar Gedanken von meinem Herzen mit euch teilen darf. Vergangene Woche haben wir angefangen, beziehungsweise wir sind in eine neue Predigtserie gestartet und diese trägt den Titel Weltveränderer. Weltveränderer. In dieser Predigtserie soll uns ein Wort, beziehungsweise ein Gedanke begleiten, den Jesus selbst gesagt hat in einer sehr bekannten Predigt, nämlich der sogenannten Bergpredigt. Und mit den Bildern, die er dort verwendet, beschreibt er seine Kirche, er beschreibt uns als Ecclesia Göttingen. Jeden, der sagt, hey, hier gehöre ich dazu oder ich bin Teil vom Leib Jesu, ja, ich gehöre dazu. Matthäus 5, die Verse 14 bis 16, da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, so Luther-Übersetzung, ne? Bisschen ältere Übersetzung, sondern man setzt es auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wenn wir über dieses Thema Weltveränderer sprechen, dann glaube ich, sagen diese Verse sehr, sehr viel darüber aus, sprechen viel zu uns. Wir sollen unser Licht leuchten lassen. Und allein, dass Jesus davon ausgeht, ihr seid das Licht. Er sagt nicht, versucht es mal, strengt euch ganz, ganz doll an, um zu leuchten, so doll ihr könnt. Nein, er sagt, wenn ihr zu mir gehört, dann seid ihr Licht, ihr seid das Licht für diese Welt. Ihr seid Salz und Licht. Salz, das sagte er davor. Vergangene Woche sprach ich über 7 Bereiche, die unsere Gesellschaft maßgeblich formen und bestimmen. Es war mein Anliegen, euch das große Bild zu zeigen, zu dem wir als Kirche, aber auch jeder Einzelne von uns gehört. Ich hoffe, mir ist gelungen, deutlich zu machen, dass es wichtig ist und unsere Aufgabe, in diesen 7 Bereichen als Christen präsent zu sein. Das Licht Jesu da hineinzubringen. Wenn es unser Wunsch ist, dass sich unser Land, unsere Nation, unsere Städte, unser Umfeld sich verändert, hey, dann muss das Licht Jesu da rein. Durch uns. Wir sollen es da hineinbringen. Und um das tun zu können, hat Gott uns ausgestattet mit einem gewissen Einfluss. Dir und mir ist Einfluss von Gott gegeben. Ich werde dir gleich sagen, warum, aber weißt du, unsere Aufgabe ist es, diesen Einfluss zu verwalten. Wie gehe ich damit um? Wie nutze ich das, was Gott mir gegeben hat? Wie nutze ich auch die Begebenheiten, die es gibt in meinem Leben? Wir haben Einfluss und wir sollen ihn verwalten. Warum? Weil Gott hat eine Methode. Gottes Methode für die Rettung der Menschheit sind Menschen. Menschen wie du und ich und Gott hat keinen Plan B. Gott hat nicht noch irgendwie was anderes vor oder so, sondern nein, sein Entschluss steht fest. Er hat gesagt, ich will durch meine Kirche, durch mein Leib, durch die Menschen, die zu mir gehören, will ich Menschen erretten. Menschen wie du und ich, normale Menschen, okay? Und ganz ehrlich, wenn ich Gott wäre, ich weiß nicht, ob ich mich selber ausgesucht hätte, aber weißt du was, Gott tat es schon. Er hat gesagt, ich will meine Leute, die zu mir gehören, die an mich glauben, ich will sie gebrauchen, damit mein Reich gebaut werden kann. Einfluss nehmen. Ich glaube, Einfluss nehmen bedeutet, eine bestimmte Wirkung auf jemand anderes zu haben. Ich habe mal gehört, als ich mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt habe, dass man von Einfluss sprechen kann, wenn eine Person mit einer anderen mindestens eine Stunde pro Woche gemeinsam verbringt. Und wahrscheinlich dann auch nicht einfach nur zusammen Fernsehen gucken, so, sondern einfach im Gespräch sein, ja, irgendwie sich miteinander austauschen, kommunizieren. Die Zeit schrieb in einem Artikel von 2012 folgendes. Sie schrieb, viele Kinder und Jugendliche arbeiten für die Schule so viel wie Erwachsene in Vollzeitjobs. Ich kann ehrlicherweise nicht sagen, dass es auf mich wahrscheinlich zugetroffen ist. Ja, Daniel auch nicht, ja, während der Schulzeit. Aber eine Studie hat das ergeben, okay? Rund 38,5 Stunden pro Woche verbringen viele Schüler mit ihren Schuldingen. Und das ist ja nicht nur das, was in der Schule geschieht, aber ich dachte mir, meine Güte, 38,5 Stunden die Woche für Schule aufbringen. Und das war ja ein Bereich auch letzte Woche, ja, so der Bereich Bildung. Nimmt das Einfluss? Ich glaube ja. Eine Befragung zur Nutzungsdauer der sozialen Medien in Deutschland ergab, dass diese durchschnittlich eine Stunde und 24 Minuten pro Tag genutzt werden. Das sind knapp 10 Stunden pro Woche, die der Durchschnittsdeutsche mit sozialen Medien verbringt. Nimmt das Einfluss? Ich glaube schon. Eine Studie von 2017 ergab, dass deutsche Väter im Schnitt täglich 37 Minuten mit ihren Kindern verbringen. Das ergibt 4,3 Stunden pro Woche. Und allein diese Relation zu sehen von den sozialen Medien und der Zeit, die Väter mit ihren Kindern verbringen, das ist schon ein bisschen erschreckend, wie ich finde. Und dennoch glaube ich auch, dass da von Einfluss die Rede sein kann. Ich sage dir gleich, warum ich dir diese Studien und diese Beispiele gebe, aber vorher will ich dir noch einen Fun-Fact sagen. Eine Sache, die ich einfach lustig fand. Jeder Mensch verbringt circa 3 Jahre seines Lebens auf dem Klo. Okay? Und ich dachte mir, meine Güte, seitdem es Smartphones gibt, wird diese Zahl, ja, diese Angabe wahrscheinlich echt in die Höhe geschossen sein. Ich glaube, ihr wisst, wovon ich rede, so, ja. Ich weiß überhaupt nicht, was das über uns sagt, ja. Ich fand das einfach interessant. Der Punkt, den ich machen will, ist folgender. Wir sind ständig beeinflusst. Beeinflusst von allem Möglichen. Und auch wir beeinflussen andere. Das bringt Chancen, aber das bringt eben auch Gefahren mit sich. Und wichtig ist, dass wir erkennen, was es ist, ja, und dass wir das, was wir haben, zum Guten einsetzen. Heute beschäftigen wir uns mit der Frage, wie kann ich zu dieser guten Veränderung beitragen? Und deswegen ist das Thema dieser Predigt mein Einflussbereich. Was ist mein Einflussbereich? Wo ist denn mir dieses Feld gegeben, auf dem ich Gutes tun kann, gut beeinflussen kann, die Menschen um mich herum, in den Bereichen, in denen ich bin und so weiter? Eine wichtige Frage, die wir für uns klären sollten. Und an den Anfang möchte ich eine These aufstellen, okay? Ich möchte Folgendes behaupten: Das Richtige an einem falschen Ort zu tun, kann falsch sein, obwohl es etwas grundsätzlich Richtiges ist. Und ich habe echt lange überlegt, was für ein Beispiel nimmst du hier, um zu verdeutlichen, wo du eigentlich hin willst. Und ich muss zugeben, ich habe kein perfektes Beispiel gefunden. Aber ich hoffe dennoch, dass wenn ich es euch gleich sage, dass ihr den Vergleichspunkt versteht, okay? Vermutlich jeder von uns kennt diesen berühmten Herrn hier. Robin Hood, oder? Eine berühmte Ballade. Ein junger Mann mit Pfeil und Bogen bewaffnet, kämpft in enger Stoffhose gegen die Unterdrücker in England. Ja, so könnte man es ganz kurz überschreiben. Es gibt unzählige Verfilmungen dieser Heldengeschichte und auch ich habe das sehr, sehr gerne immer geguckt und nach wie vor finde ich toll. Robin Hood tat etwas im Grundsatz Richtiges. Oder da würde wahrscheinlich jeder von uns nicken und sagen, ja doch, wenn ich die Geschichte so sehe, ist das gar nicht verkehrt. Ich finde das richtig. Er wollte Gerechtigkeit, er wollte für Gerechtigkeit sorgen. Er wollte für eine gerechtere Verteilung von Gütern sorgen. Denn die Schere zwischen Arm und Reich war zu seiner Zeit immens. Und es gab Unterdrückung und Ungerechtigkeit. Er wollte Abhilfe schaffen. Im Grundsatz, Mensch, toll, dass der sich dafür eingesetzt hat. Im Grundsatz sehr, sehr gut und sehr, sehr richtig. Nun, seine Methode war doch folgende, um sein Ziel zu erreichen. Und die war ja ganz, ganz simpel. Er nahm etwas von Leuten weg und gab es den anderen. Er sorgte persönlich ja, für diese Umverteilung. Den einen nahm er was weg und den anderen gab es. Das war seine Methode. Und der Ort, von dem er nahm, das waren die Reichen. Diejenigen, die Überfluss hatten und immer mehr wollten. Und der Ort, zu dem er das brachte, was er den Reichen wegnahm, das waren die Armen und Ausgestoßenen. Diejenigen, die um ihre blanke Existenz kämpfen mussten. So wird es erzählt. Von den Reichen nahm er und den Armen gab er. Und meine Theorie ist jetzt folgende. Wenn Robin Hood an seiner Methode festgehalten hätte, ich nehme weg und ich gebe, aber die Orte miteinander vertauscht hätte, dann wäre er niemals in die Geschichte eingegangen, sondern wäre einfach einer von vielen, der Menschen ausbeutete, oder? Wenn er an seiner Methode festhielte, ich nehme und gebe irgendjemanden, aber er würde von den Armen nehmen, das bisschen, was sie haben, und es den Reichen zustecken, dann wäre er niemals in die Geschichte angegangen. Wir hätten niemals die tollen Verfilmungen, wir würden Robin Hood überhaupt nicht kennen. Wahrscheinlich hätte niemand Lieder über ihn gesungen und so weiter. Durch die Vertauschung der Orte würde sein Ziel für Gerechtigkeit zu sorgen überhaupt nicht gelingen, sondern das Gegenteil würde eigentlich eintreten, oder? Er würde für noch mehr Ungerechtigkeit sorgen. Deswegen ist es wichtig, glaube ich, für uns herauszufinden, welchen Einflussbereich habe ich? Wo kann ich meinen Einfluss, den Gott mir gegeben hat, einsetzen und so weiter? Was ist der Ort, was sind die Orte, an denen Gott uns gebrauchen möchte? Und auch ganz grundsätzlich gefragt, ist das so entscheidend oder nicht? Nun, ich möchte ein wenig ausholen und ich will dir folgende Frage stellen. Glaubst du an Zufälle? Glaubst du an Zufälle? Ich glaube, wenn ich jetzt ein kleines Interview machen würde und euch ein Mikro hinhalten würde, wir würden wahrscheinlich unterschiedliche Antworten bekommen. Wenn wir von einem Zufall sprechen, dann meinen wir damit, dass etwas Unerwartetes geschah. Es war nicht beabsichtigt, auch nicht abzusehen und es lässt sich keine nachvollziehbare Erklärung finden, warum es gekommen ist, wie es gekommen ist. Erleben wir Zufälle? Ich würde sagen, ja, durchaus. Manchmal gibt es Dinge, die in meinem Leben geschehen, da würde ich von einem Zufall sprechen. Ich laufe in der Stadt in die Arme einer Person, die ich lange nicht mehr gesehen habe, ne? Und wir freuen uns beide darüber. Haben wir es geplant? Nein. Ne? War das irgendwie abzusehen? Auch nicht, überhaupt nicht. Es ist einfach passiert und wir sprechen dann von einem Zufall. Aber nur weil es Zufälle gibt, so wie ich ihn gerade beschrieben habe, ist deswegen alles in unserem Leben ein Zufall? Ich würde sagen, nein. Nein, nicht alles in unserem Leben ist ein Zufall. Zufälle passieren, ganz, ganz vieles ist es aber nicht. Ich glaube, manches, wie ich es gerade sagte, in unserem Leben geschieht wirklich per Zufall, auch ohne irgendeine größere Absicht Gottes dahinter. Gäbe es überhaupt keine Zufälle, würde das bedeuten, dass jedes Detail unseres Lebens irgendwie vorherbestimmt ist oder gibt es einen großen Plan und so weiter. Und für manches trifft das auch zu, aber damit würden wir Gott irgendwie zu so einem Puppenspieler machen und wir wären seine Marionetten. Er führt alle Wege und alles, ja, hat er vorherbestimmt und jedes Detail, was passiert, das wollte er, dass das so geschieht. Ganz, ganz vieles, ja, da sprechen wir gleich drüber. Aber manches passiert, glaube ich, auch einfach so. Gott hat uns einen freien Willen gegeben. Und die Nutzung dieses freien Willens wird hier und da zu Situationen führen, die wir als Zufälle beschreiben. Aber es gibt Dinge, von denen weiß ich ganz, ganz sicher, dass sie kein Zufall sind, sondern von Gott geplant, von ihm erdacht, von ihm gewollt und geschaffen. In unserem Leben passiert es schon manchmal, aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Bei Gott gibt es keine Zufälle. Und die Bibel verrät uns, worauf das zutrifft. Und es fängt an mit der menschlichen Existenz überhaupt. Gott hat diese Erde geschaffen. Wenn du an den ganz, ganz Anfang der Bibel denkst, da heißt es, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und manche Wissenschaftler sagen, die Wahrscheinlichkeit für die zufällige Entstehung dieses Universums ist eigentlich gleich null. Und ich glaube das auch. Ich glaube nicht, dass all das, was wir sind, was wir haben, unser Universum und so weiter, ein Produkt des Zufalls ist, sondern da steckt ein genialer Gedanke Gottes dahinter. Der gesagt hat, ich will das schaffen. Er sprach und es wurde, er rief es in Existenz. Und jetzt lasst uns diesen Gedanken mal, dass all das, was wir haben, was wir sind, was wir sehen, kein Zufall ist, ein wenig weiterdenken. Wenn es stimmt, dass Gott mit einer Absicht alles erschuf, was unsere Realität ausmacht und es eben kein Zufall war, dann bedeutet das doch auch, dass du und ich, dass wir keine Zufälle sind. Ich glaube das und ich will dir das sagen. Ich glaube nicht, dass du und ich, dass wir ein Produkt des Zufalls sind. Wir sind keine Laune der Natur und wir sind auch kein Versehen, sondern von Gott gewollt. Gott wollte, dass es uns gibt, wir sind kein Zufall. Psalm 139 ab Vers 13, er drückt das so wunderschön aus, der Psalmist, er schreibt da, du hast alles in mir geschaffen und hast mich im Leib meiner Mutter geformt. Ich danke dir, dass du mich so herrlich und ausgezeichnet gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke, das weiß ich wohl. Du hast zugesehen, wie ich im Verborgenen gestaltet wurde, wie ich gebildet wurde im Dunkel des Mutterleibes. Du hast mich gesehen, bevor ich geboren war. Jeder Tag meines Lebens war in deinem Buch geschrieben. Jeder Augenblick stand fest, noch bevor er der erste Tag begann. Unser Universum, unsere Erde und auch du und ich, das alles ist kein Zufall, sondern von Gott gewollt. Nun, wenn das wiederum stimmt, ist es dann ein Zufall, dass ich mich an den Orten befinde, an denen ich nun mal bin oder nicht? Hier stellt sich im Kern eigentlich folgende Frage: Wie stark will und darf Gott eigentlich in meine Biografie eingreifen? Darf er mir sagen, wo ich hin soll und dadurch definieren, welchen Einflussbereich ich habe und nicht, ja? Darf er das alles für mich entscheiden oder geschieht das per Zufall oder habe ich da ein Wörtchen mitzureden? All diese Fragen kommen da rein. Ich glaube, unser Einflussbereich ist nicht an einen Ort gebunden. Ist nicht daran gebunden, dass du für Gott fragst, Herr, meine Güte, in welcher Wohnung muss ich leben? Sag es mir. Sag mir die eine Wohnung, in die ich ziehen muss, wo du mich unbedingt haben willst. Und wenn ich diese Wohnung weiß und dahin ziehe, sie bekomme, dann erst öffnet sich für mich der Einflussbereich Gottes. Es geht auch nicht um eine Stadt oder um ein Bundesland, um ein Land. Ja? Das ist so der Grundsatz. Sondern ich glaube, überall da, wo wir sind, dürfen wir den Einfluss ausüben, den Gott uns gegeben hat. Mit dem er uns versorgt, mit dem er uns ausgestattet hat. Und ja, natürlich, manchmal schickt Gott Menschen an bestimmte Orte. Ich muss da so an unsere Missionare denken, die wir hier in der Gemeinde haben. Sie haben einen Ruf von Gott gehört, dass Gott ihnen so eine Last aufs Herz gegeben hat, irgendwo ins Ausland zu gehen und Menschen zu dienen. Fernab ihrer eigenen Kultur. Ja, denke ich mir, großartig. Gott tut es manchmal. Er nimmt uns und sagt, hey, wäre das nicht etwas für dich? Ich habe da etwas vor mit dir. Darf ich dir vorschlagen, da ist ein anderer Ort, an den könntest du gehen. Da kann ich dich gebrauchen. Aber weißt du was? Gott übergeht dabei niemals unsere freie Willensentscheidung. Wir sind nicht Schachfiguren auf einem Schachbrett, die er versetzt, wie er das einfach möchte, sondern er möchte, dass wir seinen Willen erkennen und ihm entsprechend handeln. Aber er wird niemals sagen, ich setze dich einfach um oder so. Gott ist ein Gentleman und das liebe ich so an ihm. Dass er uns fragt, uns beteiligt an seinen Plänen, uns an den Punkt bringen möchte, wo wir verstehen, was sein Wille für unser Leben ist. Im Markus-Evangelium finden wir eine unglaubliche Geschichte, wie ich finde. Und wenn ich sie so lese, dann denke ich mir, meine Güte, sie ist so fernab meiner Realität, fernab von dem, was ich so wahrnehme, ja, als Christ, als Gläubiger, der Jesus irgendwie nachfolgt. Und in dieser Geschichte ist die zentrale Person Jesus. Es geht um ihn, um sein Handeln, was er tut. Ich will euch den Kontext geben zu den Versen, die ich gleich lesen möchte. Jesus hatte zuvor einen furchtbaren Sturm auf dem See Genezareth gestillt. Ich glaube, das ist so eine sehr bekannte Stelle in der Bibel, oder? Und wir haben die auch in unserer Kleingruppe vor kurzem gelesen. Die Jünger sind voller Angst auf diesem Boot mit Jesus. Was macht Jesus? Er schläft. Er schläft. Und sie wecken ihn auf und sagen, Jesus, wir kommen um. Und er sagt, Mensch, warum habt ihr so viel Kleinglauben? Ich bin doch da. Und er spricht zu den Wellen und er spricht zu dem Meer und alles beruhigt sich. Und Erstaunen erfüllt die Jünger und alle, die mit im Boot waren. Wer ist dieser Jesus? Wie kann das sein, dass er zu den Wellen spricht, zu dem Wind spricht und alles wird still? Jesus hatte diesen Sturm gestillt und kommt mit seinen Jüngern am Ostufer des Sees Genezareth an. Ganz in der Nähe befindet sich ein Ort namens Gergesa. Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann war in einer furchtbaren Verfassung. Er war nicht Herr seines Lebens und war nicht zu bändigen. Und deswegen befand er sich auch nicht in der Stadt, sondern er musste außerhalb in irgendwelchen Grabhöhlen leben. Oft wurde versucht, diesen Mann zu fesseln und zu fixieren, aber jedes Mal riss er sich los, weil er so eine unbändige Kraft hatte und sich immer wieder befreien konnte. Die Bibel sagt uns, dass dieser Mann sich nicht normal verhielt. Bei Tag und Nacht lief er nackt herum, schrie umher und verletzte sich selber, indem er sich selbst mit Steinen schlug. Und nun kommt dieser Mann auf Jesus zu. Jesus kommt an dem Ufer an, er steigt raus, er hat gerade dieses abgefahrene Wunder getan, er hat das Meer beruhigt, er steigt aus und dieser Mann, so wie er uns beschrieben wird in der Bibel, er geht auf Jesus zu, er geht zu ihm. Nun kommt dieser Mann auf Jesus zu und ich verrate dir schon mal was. Das war das Beste, was ihm jemals passiert ist. In seinem Zustand, in dem, was ihn beschäftigte, was ihn gefangen hielt in seinem Leben. Er geht auf Jesus zu. Und weißt du, Jesus wusste sofort, was mit ihm los war. Und er sprach zu dem Dämon in dem Mann, dass er diesen sofort verlassen sollte. Dieser Mann handelte so, er war so drauf, weil er besessen war von einer anderen Macht. Und der Dämon lief auf ihn zu, warf sich vor Jesus nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Ich kürze die Geschichte etwas. Das Ergebnis war, dass diese Besessenheit des Mannes weichen musste. Diese Dämonen, denn es waren viele, mussten gehen. Sie konnten nicht bleiben, denn der Macht Jesu kann niemand und nichts widerstehen. Amen. Sie haben sofort auch erkannt, wer Jesus war. Und sie wussten nicht, wir können jetzt nicht anders, als zu diesem Jesus zu gehen und vor ihm niederzufallen, denn er ist mächtiger als wir. Sie konnten nicht bleiben. Jesus wollte, dass dieser Verrückte, dieser besessene Mann frei wird und Jesus setzte ihn frei. Jesus sorgte dafür, dass er wieder klaren Verstandes wurde und dass er frei war von all diesen Belastungen. Und weißt du, Hirten haben diesen ganzen Vorgang mitbekommen. Und die Hirten, sie liefen in die Stadt und sie berichteten davon. Und die ganze Stadt war in Aufruhr und schon bald hatte sich eine große Menschenmenge um Jesus versammelt. Und der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich gekleidet und bei klarem Verstand da. Sie kannten ihn als denjenigen, hey, du darfst da nicht hingehen. Wahrscheinlich haben sie es ihren Kindern gesagt. Passt auf, wenn ihr zu diesen Grabhöhlen geht, da ist dieser eine. Dieser Besessene, dieser Verrückte, der wirft mit Steinen, geht da nicht hin. Sie kannten ihn. Oft wurde probiert, ihn zu bändigen und es hat niemals geklappt. Also hat man ihn einfach laufen lassen. Aber ständig lebten diese Dorfbewohner in dieser Angst. Meine Güte, was ist, wenn der jetzt kommt und irgendwas anstellt? Er ist unberechenbar. Und jetzt sehen sie ihn da sitzen. Ruhig. Bei klarem Verstand. Ordentlich gekleidet. Vielleicht hat er sogar Zeit gehabt, sich zu rasieren. Sie haben erkannt, da ist etwas anders. Da sitzt dieser Mann, er ist komplett verändert. So kennen wir ihn nicht. Wir hatten immer Angst vor ihm, aber jetzt sitzt er da und ist die Angst noch berechtigt? Also Fragen kommen in ihn hoch. Und als die Leute irgendwie das sahen, das ganze Geschehen, war ihre Entscheidung, Jesus darum zu bitten, zu gehen. Sie konnten nicht einordnen, was da gerade geschehen ist. Sie konnten nicht verstehen, warum der Mann da einfach so da sitzt. Und sie bekamen vielleicht Angst oder es gab andere Gründe. Auf jeden Fall baten sie Jesus, seine Jünger, und sagten, Jesus, bitte verlasse diese Gegend. Das ist uns irgendwie unheimlich. Wir verstehen nicht, was hier geschieht. Und weißt du, was das Interessante ist? Jesus sagt nicht, nein. Jesus sagt nicht, hey, ich bin gerade über den See Genezareth gefahren. Wir waren in einem schlimmen Sturm, den habe ich gestillt. Ich bin jetzt hier angekommen. Ich würde jetzt gerne erstmal was essen und mich ausruhen. Und dann überlege ich mir mal, ob ich nach Hause fahre. Jesus folgt dieser Bitte. Jesus akzeptiert es, wenn Menschen ein Nein zu ihm haben. Er folgt ihrer Bitte und er macht sich auf, diesen Ort zu verlassen. Er steigt wieder in sein Boot, geht mit seinen Jüngern zurück zu ihrem Boot. Und dann lesen wir Folgendes. Und das finde ich so interessant. Markus 5, ab Vers 18. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Und was für ein verständliches und nachvollziehbares Anliegen, oder? Dieser Mann, sein Leben war so chaotisch, so von finsteren Mächten gefangen genommen und so weiter. Und dann kam dieser Jesus. Er wird wahrscheinlich noch gar nicht in der Tiefe verstanden haben, wer er ist. Alles, was er wusste, ist, er konnte mich befreien. Alle anderen konnten mir nicht helfen, er konnte es. In seiner Gegenwart will ich sein, bei ihm will ich sein. Und er fragt Jesus, Jesus, darf ich bitte mitkommen? Weißt du, was Jesus sagt? Jesus sagt nein. Er sagt nein, darfst du nicht. Geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der 10 Städte und erzählte allen Menschen von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Dieses Nein von Jesus, das hat mich ein wenig stutzig gemacht. Und ich dachte mir, Jesus, in dieser Situation verstehe ich dein Handeln nicht so ganz. Warum nein? Wieso soll dieser Stadtbekannte, dieser nackte, verrückte, unzähmbare Mann, mit Steinen werfender Mann dort bleiben? Natürlich war er jetzt frei, natürlich war er klar, Jesus, du hast in seinem Leben gehandelt, aber als solchen kennen ihn doch die ganzen Leute hier. Man wird doch reden über ihn und so weiter und so fort. Jesus, wäre es für diesen Ex-Besessenen nicht besser, er würde seinen Kontext mal verlassen können und erstmal vollständig heil werden in deiner Gegenwart? Nimm ihn doch mit, meine Güte, ob es 12 sind oder 13, ja, einer mehr, einer weniger. Nein, Jesus hat Nein gesagt. Aber ich denke mir, das wäre für den Mann das Beste, mit Jesus zu gehen. Aber Jesus sagt Nein. Er sagt Nein. Müsste dieser Mann nicht vielleicht in die seelsorgerliche Nachsorge, um erstmal ein positiveres Selbstbild zu bekommen oder irgendwelche andere Dinge? Und Jesus sagt, nein, das ist gerade nicht dran. Und meine Frage war so, wie würde ich mit einem Nein von Jesus umgehen? Wenn ich um etwas bitte, wenn ich auch bete vielleicht lange schon für irgendwelche Dinge, was ist, wenn Jesus Nein sagen würde? Was ist, wenn er Nein sagen würde zu dir? Zu einem sehnlichen Wunsch in deinem Herzen. Und du denkst, das ist das Beste für dich. Und wenn du das hättest, dann wäre dein Leben so erfüllt und so glücklich. Und es geht gar nicht anders. Du musst das haben. Aber Jesus sagt dir Nein. Wie würden wir darauf reagieren? Würden wir vielleicht sauer werden und bitter werden? Anklagen und sagen, wie kann das sein, Jesus? Du weißt doch, ich brauche das und so weiter. Und so. Wir haben unsere Argumente, wir haben unsere Gründe, aber Jesus sagt einfach nein. Würde das dein Herz bitter machen? Mein Gebet und mein Wunsch ist, dass wir an einem Nein von Jesus nicht zerbrechen und auch nicht unsere Beziehung zu ihm in Frage stellen, sondern dass wir ein Nein von Jesus genauso akzeptieren wie ein Ja. Denn weißt du was? Jesus sagt das nie ohne Grund. Er sagt das auch nicht, um uns zu ärgern, um uns irgendwie zu schaden, etwas Böses zu tun. Überhaupt nicht. Und auch in der Situation des Mannes sagt Jesus ja nicht nur Nein. Da kommt etwas dahinter. Er sagt Nein. Und dann tut er etwas Unerwartetes. Er hängt einen Auftrag an dieses Nein. Geh nach Hause, sagt er zu ihm, zu deiner Familie. Und Jesus traut ihm eine Menge zu, wie ich finde. Und was er tut in diesem Moment ist, er definiert für diesen Mann einen Einflussbereich. Er sagt, du willst bei mir sein? Das geht nicht. Aber ich habe einen Auftrag für dich. Weißt du, wo ich dich brauche? Gerade dich. Ich brauche dich in deinem Haus. Ich brauche dich in deiner Familie. Ich brauche dich an deinem Arbeitsplatz. Ich brauche dich an all den Orten, wo man dich kennt, wo man weiß, wie du drauf warst. Und genau da sollst du von mir erzählen. Genau da brauche ich dich, dass du Licht bist und scheinst für mich. Gehe nach Hause zu deiner Familie. Und ich bin überzeugt, dieser Mann tat genau das. Ich weiß es sogar ganz genau, dass er etwas getan hat, weil für ihn persönlich blieb es nicht bei diesem kleinen, sage ich mal, Einflussbereich, den Jesus für ihn definiert hatte, sondern wir haben es gerade gelesen. Es blieb nicht dabei, sondern er fing an, in der gesamten Dekapolis umherzuwandern und zu predigen. Das war so ein Verband von 10 Städten gewesen und überall da musste er hin. Also ich habe so etwas Fantastisches erlebt mit diesem Jesus. Ich kann meine Klappe nicht halten. Ich muss dahin und ich muss den Leuten sagen, was ich erlebt habe, was er in meinem Leben getan hat. Er blieb nicht nur bei seiner Familie, bei seinem Haus, sondern er war so begeistert, so on fire für Jesus, dass er gesagt hat, ich muss zu all den Leuten hier in der ganzen Region, die müssen das hören. Und die Leute, sie hörten ihn und sie waren erstaunt über das, was er erlebt hatte. In ihm brannte so eine Leidenschaft für seinen Herrn. Und ich glaube ganz zutiefst, weil er Jesus über die Maße gehorsam war, dass dies zu weiterer innerer Heilung, Wiederherstellung in seinem Leben geführt hat. Weil er dem, was Jesus ihm gesagt hat, gehorsam war. Und in dieser Botschaft des Mannes war das Zentrum Jesus. Und dabei nicht irgendeine nette Geschichte über Jesus, die er irgendwo mal gehört hat vielleicht, sondern es war seine Geschichte mit Jesus. Er brauchte nicht von irgendetwas anderem erzählen, sondern er hatte ihn erlebt. Und weißt du, ich glaube, wenn wir versuchen, Salz und Licht zu sein, in unserem Einflussbereich Einfluss zu nehmen, dann kann man mit manchen Menschen sehr, sehr gut über theologische Fragen diskutieren. Sehr, sehr gut über die Wahrheit diskutieren, über was ist richtig, was ist falsch, über Ethik, Moral, über all diese ganzen Themen. Man kann da sehr, sehr gut drüber streiten sogar, über so, so vieles. Aber bei einer einzigen Sache, die du erzählen kannst, läuft es eigentlich auf eine einzige Frage hinaus, auf die Frage des Vertrauens. Denn du bist ja derjenige, der Jesus transportiert. Du bist sein Sprachrohr. Wenn du sagst, darf ich dir meine Geschichte mit Jesus erzählen? Das habe ich erlebt mit ihm. Dann stellt sich nicht mehr die Frage, ist das theologisch korrekt oder nicht korrekt? Ja? Kann das richtig sein? Und was ist, wenn wir das im Grundtext... Nein, all diese Fragen nicht. Sondern stellt sich eine einzige Frage. Vertraut diese Person dir und deinem Zeugnis oder nicht? Wenn du deine Geschichte erzählst, stellst du stellst du genau das ins Zentrum, das Vertrauen der Person zu dir. Und deswegen will ich dich ermutigen. Erzähle deine Geschichte mit ihm. Was hast du erlebt? Ich glaube, wir tun gut daran, wenn jeder von uns in 3 Minuten seine Geschichte erzählen kann mit Jesus. Wenn du gefragt wirst, die Bibel sagt es ja auch so, wir sind dazu aufgefordert, sei zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit, Zeugnis zu geben von ihm. Könntest du in 3 Minuten sagen, was Jesus dir bedeutet und was er in deinem Leben getan hat? Wenn du das nicht kannst, nimm dir heute Nachmittag mal Stift und Papier, schreib mal deine Geschichte auf und schau, dass du sie kompakt wiedergeben kannst. Das ist wichtig. Das, was Jesus diesem Mann sagte, wir könnten das so formulieren, das ist ein Dauerauftrag an alle, die die rettende Gnade Jesu erfahren haben. Dauerauftrag kennen wir, ne? Oh, das erspart uns dieses lästige, ständige irgendwie Überweisen, ja, bei der Bank. Ja, wir machen Dauerauftrag und jedes Mal, wieso, wie es angewiesen wurde, geschieht das. So ist da auch das ein Dauerauftrag für uns, dass wir genau das tun, was Jesus diesem Mann sagte. Er sagte ihm, geh in dein Haus zu den Deinen und verkünde ihnen, wie viel der Herr an dir getan hat. Einfluss nehmen beginnt zu Hause. Es beginnt bei deiner Frau, bei deinem Mann, bei deinen Kindern, bei deinen Eltern, bei deinen Cousins, bei deinen Cousinen, wie auch immer die Konstellation bei dir zu Hause ist. Es beginnt zu Hause. Und von da aus, wo du bist, von deinem Zuhause, kennt es keine Grenzen. Auch dieser Mann, er ging in einen deutlich größeren Bereich und wollte allen Menschen erzählen von dem, was Jesus getan hat. Ich glaube, Gott hat dir Einfluss gegeben an deinem Arbeitsplatz, unter Kollegen, unter Sportsfreunden, Bekannten, Verwandten, was auch immer. Und ich glaube, der Auftrag, der diesem Mann gegeben wurde, der wird auch uns gegeben. Und das ist dieser Dauerauftrag. Erzähle nicht irgendetwas von Jesus, erzähle deine Geschichte. Was hast du mit ihm erlebt? Was bedeutet er für dich? Und Jesus sendet uns so in diese Welt, damit wir Einfluss ausüben und sie zum Guten verändern, dass wir zu Weltveränderern dadurch werden. Und er ist mit dir und er ist die alles verändernde Kraft. Das dürfen wir auch nie vergessen. Nicht, weil deine Rhetorik so wunderbar ist, weil du so fesselnd und packend irgendwie erzählen kannst von dem, was du erlebt hast, werden sich Menschen verändern, sondern weil es um ihn geht, weil Jesus im Zentrum ist und seine Kraft schenkt Veränderung. Ich möchte mit 3 einfachen Schritten enden, die uns helfen können, dort, wo wir sind, zu Weltveränderern zu werden. Das erste ist, fühle dich verantwortlich. Fühle dich verantwortlich. Es ist kein Zufall, dass du da bist, wo du bist. Dass dich die Leute umgeben, die dich eben umgeben. Gott will dich da haben. Und vielleicht will Gott dich eines Tages an einem anderen Ort haben, aber das wird er dann mit dir schon klären und ausmachen. Aber da, wo du bist, in deiner Familie, an deiner Arbeitsstelle, an deiner Uni, in der Schule, überall, wo du bist, will dich Gott haben. Und deswegen will ich dir Folgendes sagen, fühle dich verantwortlich. Vielleicht kannst du diesen Bereich, in den Gott dich gestellt hat, vielleicht kannst du ihn als dunklen Raum sehen und weißt du was, du bist die eine Kerze, die dort ist. Und deine Aufgabe ist es zu leuchten. Deine Aufgabe ist es nicht, dich zu verstecken, sondern deine Aufgabe ist es, an eine exponierte Position zu kommen, um für alle zu leuchten. Das Licht Jesu soll sichtbar werden in deinem Umfeld, in deiner Welt, durch dich. Durch dich. Fühle dich verantwortlich. Und das zweite ist, beginne mit Gebet. Wisst ihr, ganz schnell sind wir dabei, Menschen zu sagen, was wir wissen. Und das sind richtige Dinge, gute Dinge, das sind wahre Dinge. Und wir wollen sehr, sehr schnell Menschen unser Wissen vermitteln. Hier, ich sage dir alles, was ich weiß, dann hast du alles, was du brauchst, um zu glauben. Aber die Wahrheit ist folgende, bevor ein Mensch wissen will, was wir wissen, will die Person wissen, dass wir uns kümmern. Will die Person wissen, dass wir sie gern haben. Will die Person wissen, dass wir es gut mit ihr meinen. Und ich glaube, wenn das gegeben ist, wenn eine andere Person, mit der ich sprechen möchte über Jesus, über den Glauben, weiß, hey, der meint das gut mit mir. Der mag mich. Ihm geht es nicht darum, mir irgendwas aufzuquatschen, mir irgendwas zu verkaufen, sondern er ist wirklich und ernsthaft interessiert an meinem Leben. Wenn das gegeben ist, dann entsteht eine Brücke, über die man immer mehr und mehr Gewicht schieben kann, weil sie halten wird. Und dann wird es an einem Punkt kommen, Du wirst ihn erkennen und der Geist Gottes wird dir dabei helfen, wo du sagen kannst, weißt du was, ich habe in meinem Herzen einen Glauben, darf ich dir davon mal was sagen? Darf ich dir sagen, was ich mit Jesus erlebt habe? Und wenn die Person das annimmt, dann sage gerne, was du über Jesus weißt. Aber vorher muss die Person wissen, dass du dich kümmerst. Und das alles beginnt damit, dass du betest. Dass du diese Person einbindest, diese Person in deinem Einflussbereich einbindest und sagst, Jesus, dieser Bereich, der steht unter Gebetsschutz, okay? Ich bete für diese Menschen, ich bete für diese Person. Und Herr, schaffe Möglichkeiten, dass ich sie lieben kann, dass ich sie wertschätzen kann, dass ich ihnen dienen kann, dass sie wissen, ich habe sie gern und ich meine es gut mit ihnen. Und das Dritte, das werde ich jetzt nicht nochmal ganz oft sagen, erzähle deine Geschichte. Erzähle deine Geschichte. Wenn wir das tun, dann werden wir zu Weltveränderern in unserem Einflussbereich. In dem Einflussbereich, den Gott uns gegeben hat. Und wir dürfen uns absolut sicher sein, er ist mit uns. Das ist eine Aufgabe, die wir ohne ihn auch überhaupt nicht schaffen können. Niemand von uns kann von sich aus irgendetwas tun, das Ewigkeitswert hat. Das ein Menschenleben so nachhaltig verändert, dass es bis in die Ewigkeit reicht. Das kann nur einer, Jesus. Aber durch uns. Wir sind seine Hände, wir sind seine Füße in dieser Welt. Und wir dürfen wirksam sein und handeln für ihn. Vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ja, ich habe diese Botschaft gehört. Und ich merke, in meinem Leben gibt es noch Potenzial. Da sind noch Kapazitäten nach oben. Ja? Das ist ausbaufähig in meinem Leben. Für mein Leben trifft das zu. Ganz ehrlich, wenn ich diese Predigt halte, ich predige genauso für mich wie für jeden von euch. Und wenn du sagst, ja, ich möchte besser darin werden und ich möchte diese drei Punkte, diese einfachen drei praktischen Punkte, ich will anfangen, sie zu beherzigen, dann lade ich dich ein, schließ doch mal deine Augen an den Platz, wo du sitzt. Es geht einfach darum, dass du einen kurzen privaten Moment mit Gott hast, weil ich weiß, dass er gerade jetzt hier ist und er dein Herz kennt und dein Gebet hört. Du musst nichts machen, was du nicht machen möchtest, aber ich lade dich ein, wenn diese Predigt zu dir gesprochen hat, gib Gott eine Antwort. Was willst du ihm sagen, gerade jetzt? Ich bin überzeugt, er will und er kann dir helfen, ein Leben zu leben als Weltveränderer mit dem Einfluss, den er dir geschenkt hat. Und vielleicht fällt es dir schwer, selber Worte zu formulieren, dann sag doch einfach Folgendes. Jesus, hier bin ich. Ich habe erkannt, dass du mir einen Einfluss gegeben hast und dass ich dazu berufen bin, Weltveränderer zu sein. Danke, dass ich wissen darf, du bist in allem mit mir und du bist mein Herr und mein Gott. Und Herr, manchmal bin ich mutlos und manchmal fehlt mir die Kraft. Und manchmal traue ich mich nicht. Aber heute entscheide ich, mit deiner Hilfe will ich meine Welt verändern. Mit deiner Hilfe will ich Einfluss nehmen, der Menschen segnet, der Menschen Gutes tut, der sie voranbringt. Mach mich mutig, meine Geschichte mit dir zu erzählen. Darum bitte ich dich. Amen. Amen. Ich wünsche euch gottesreichen Segen, ihr Lieben. Amen.